So, dann darf ich euch herzlich zur heutigen Veranstaltung der KPÖ Bildung begrüßen, unter dem historischen Titel Die Klassenkämpfe in Frankreich, einen bekannten Text von Marx. Aber es geht heute nicht um Historisches, sondern um die Gegenwart in Frankreich. Ich freue mich sehr, dass wir den Kevin Guyas-Cavan hier zu Gast haben. Kevin ist Mitglied der Kommunistischen Partei Frankreichs und dort aktiv in der internationalen Abteilung und in der Wirtschaftskommission der Kommunistischen Partei Frankreichs und arbeitet auch am Forschungsinstitut der Gewerkschaften und ist Ökonom und wird uns heute ein bisschen was erzählen über die aktuelle Situation in Frankreich, über die sozialen Kämpfe, die stattgefunden haben und die aktuell stattfinden. Wie schon kurz angekündigt, werden wir uns circa eine halbe Stunde, 40 Minuten, je nachdem, wie viel du sagen magst, Zeit nehmen, um hier am Podium ein bisschen zu reden. Und dann haben wir auch noch genügend Zeit, dass ihr Fragen stellen könnt. Wir sind jetzt nicht so viele Leute her, das heißt, wir können das dann sehr diskussionsmäßig anlegen. Außerdem sollte irgendjemand von euch noch nicht meinen Bildungsnewsletter bekommen, dann kann man sich hier in die Liste eintragen. Dann beschicke ich euch dann circa einmal im Monat einen Newsletter mit den aktuellen Veranstaltungen im Bildungsbereich der KPÖ zu. Genau, und dann würde ich gleich mit dir einsteigen. Und als wir die Veranstaltung geplant haben oder als wir das erste Mal darüber geredet haben, war das noch ein bisschen aktueller vielleicht als jetzt, aber ich glaube, es dient immer noch gut als Hintergrund für die Veranstaltung. Wir haben im Frühjahr eine sehr breite Mobilisierung in Frankreich gegen die Erhöhung des Pensionsantrittsalters gesehen mit weit verbreiteten Streiks und eine Mobilisierung, die, glaube ich, seit Jahrzehnten vielleicht nicht in Frankreich, aber dazu kannst du dann sicher mehr sagen. Trotzdem ist letztendlich sozusagen dieses Gesetz durchgegangen, die Pensionserhöhung kommt jetzt und ich würde von dir gerne hören, so ein bisschen, wie ist diese Bewegung abgelaufen, was waren da für Dynamiken und Kräfte am Werk und warum ist sie dann letztendlich gescheitert?
Ja, genau, also diese Bewegung, die Demonstrationen gegen die Erhöhung des Pensionsalters waren die größten Demonstrationen seit 68 in Frankreich. So, das war wirklich eine riesige Bewegung. Diese Bewegung hat vom 19. Jänner bis zum 6. Juni gedauert, so 6 Monate ungefähr, mit 2 sehr unterschiedlichen Phasen. Also vor und nach dem 17. März, wenn Macron, also die berüchtigten, also zumindest in Frankreich, Artikel 49 Absatz 3 der Verfassung benutzt hat, der der Regierung erlaubt, ein Gesetz ohne Abstimmung des Parlaments zu verabschieden. Diese Bewegung vor dem 17. März, wenn Macron diese Artikel benutzt hat, die Bewegung war langsam, schon ein bisschen war runtergefallen. Also es gab schon niemand mehr auf der Straße mehr. Also es gab ein paar hunderttausend Leute auf der Straße, aber nicht mehr die 4 Millionen, das es am Anfang gab. Und die Bewegung wurde von Menschen verstärkt nach dem 17. März, die sich, wie man sagte, für die Republik und die Demokratie mobilisiert haben, also gegen diese autoritäre Durchsetzung des Gesetzes. Also das ist etwas wirklich, das ihr wahrnehmen sollt, das ist ein bisschen schwierig vielleicht von österreichischer Sicht, aber wir leben in Frankreich in keiner parlamentarischen Demokratie. Das ist sehr unterschiedlich mit Österreich, also die Verfassung der 5. Republik kann sogar kaum als eine freiheitlich-demokratische Grundordnung beschreiben werden. Also ihr müsst wissen, dass wisst, dass die Verfassung von einem General geschrieben wurde, also der General de Gaulle, der an die Macht nach einem Putsch gekommen ist und während eines Krieges, also des Ägärischen Krieges, das zugleich ein Kolonialkrieg war und ein Bürgerkrieg war. Also ganz schwieriger Krieg für die französische Geschichte, wie alle Kriege, aber diesen war noch schlimmer vielleicht. Und also die Generale, die in Algier waren, haben dort also einen Putsch gemacht, haben Korsika erobert, und also das heißt ein Teil der Metropole, also von wirklich Frankreich, und bedroht. Und ja, sie haben bedroht, ihre Truppe nach Paris zu schicken, wenn die Vollmacht de Gaulle nicht gegeben wäre, um eine neue Verfassung zu verfassen. Also diese Verfassung kann also am besten als ja, autoritär-demokratisch bezeichnet werden. Also das ist trotzdem eine Demokratie in Frankreich, also es gibt Wähler, aber nach der Wahl ist die Machtübung autoritär. Also illiberal, würde man vielleicht heute sagen. Und Macron hat wirklich alle die Möglichkeiten der Verfassung schon mal benutzt, auch diese Möglichkeit, ein Gesetz ohne Wahl zu verabschieden. Aber Macron ist nicht de Gaulle. Er hat nicht den gleichen Ruf trotzdem wie de Gaulle, der eine Legitimität hatte mit seiner Teilnahme in der Widerstand. Das hat Macron nicht und man fühlt schon in Frankreich, dass die 5. Republik ein bisschen vor dem Aus steht. Und das hat man wirklich gesehen in dieser Bewegung. Das war auch eine Bewegung gegen die 5. Republik. Aber zurück vielleicht zu letzten Protest gegen also diese Pensionreform. Warum sind die größten Demos seit 68 gescheitert? Das ist vielleicht die große Frage. Also insgesamt gab es 14 Mobilisierungstage, wie man das genannt hat. Also zugleich, das ist sehr viel, weil die Leute, also die Streikenden, sehr viel Geld verloren haben, weil es gibt in Frankreich keine oder fast keine Streikkasse. So, die Leute, die 14 Tage gestreikt haben, haben ein halbes Monat Lohn verloren. Ja. Also das ist schon sehr viel, aber zugleich, das ist zu wenig, um die Wirtschaft lahmzulegen. Also das 14 Tage über 6 Monate hat kaum Wirkungen für die Wirtschaft eigentlich. Also meiner Meinung nach, das ist der Hauptgrund für das Scheitern dieser Bewegung. Also die oft mit dem 95 erfolgreichen Kampf gegen die damalige Rentenreform verglichen wird. Also warum hat man damals gewonnen und nicht diesmal, wobei die Demonstrationen größer waren diesmal? Das ist, weil in 95 haben die Streike, vor allem von den Eisenbahnern und den Öffis, mehr als 3 Wochen gedauert. 3 Wochen durchlaufen. Also 3 Wochen gab es damals in Frankreich kein Bus, keine Bahn, keine U-Bahn, keine Frachtbahn. Also wirklich die Wirtschaft war lahmgelegt. Und am Ende, das ist das Kapital, das damals Druck auf der Regierung ausgeübt hat gegen die damalige Reform. Und das hat man diesmal nicht geschafft, weil die Gewerkschaften haben in Frankreich diese Taktik abgelehnt, also die Taktik von damals abgelehnt, die man in Frankreich als Stellvertreterstreik bezeichnet. Also man streikt nicht, man lässt die anderen streiken, also die Sektoren, die wirklich strategisch sind. Es gab diesmal, also es gab eine Anlehnung von dieser Stellvertreterstrategie, aber zugleich gab es keine Kraft, hat man gesehen, für einen Generalstreik. Es gab eigentlich keinen Generalstreik. Und man hat sich wahrscheinlich illusioniert ein bisschen über die Kraft von den Mobilisierungen. Also man hat gedacht, dass die Demonstrationen würden reichen, um die Regierung zu überzeugen, seine Reformen zurückzunehmen. Das kann vielleicht funktionieren für eine stark demokratisch geprägte Regierung. Das ist nicht der Fall von Macron, der wirklich also entschlossen war, mit allen Mitteln, selbst die autoritärsten, diese Reform durchzusetzen. Und dass er keine mehrheitliche Unterstützung in der Bevölkerung hat, ist ihm vollkommen wurscht.
Vielen Dank, genau. Das ist vielleicht, leitet vielleicht eh schon sehr gut zur nächsten Frage über. Also du hast jetzt gesagt, es ist ihm völlig wurscht, dass er, also Macron völlig egal, dass er keine Unterstützung der Bevölkerung genießt. Das entspricht nicht ganz, glaube ich, dem Bild, das wir in deutschsprachigen Medien oft von Macron gezeichnet bekommen, wo er sozusagen ein liberaler Retter der Demokratie gezeigt wird. Aber kannst du ein bisschen darauf eingehen, was ist diese Präsidentschaft Macron, was ist das Projekt Macron und auf welche sozialen und gesellschaftlichen Kräfte kann er sich stützen in diesem, mit diesem Projekt?
Darf ich nur eine Frage stellen, weil du gesagt hast, damals war ja 3 Wochen Streik von den Bahnen und Bussen und alles Mögliche. War das ein Generalstreik oder war das ein Versuch eines Generalstreiks? Aber jetzt, was jetzt passiert ist, sprich mit den Gelbwesten, es war auch kein Generalstreik.
Nee. Aber damals, das war kein Generalstreik. Nee, das war eine, also offiziell, es war ein Generalstreik. Jeder konnte mitstreiken.
Ja.
Aber eigentlich aber nur einige Sektoren gestreikt. Also Eisenbahner, Müllversorgung und Schule. Das waren damals die 3 großen Sektoren, die wirklich gekämpft hatten. Aber für deine Frage, ja, an sich, also ist das Programm oder das Projekt von Macron schon in vielen Ländern zu sehen und ist nicht neu. Also das ist Flexibilisierung des Arbeitsmarkts, Kürzung des Arbeitslosengelds, Privatisierung der Sozialversicherung, der Gesundheit und der Schule, um mehr Sektoren für das Kapital zu öffnen. Also das ganz klassische liberale Programm. Ne? Und in dieser Hinsicht ja, führt Macron das neoliberale Programm von Hollande und von Sarkozy weiter. Also es gibt keinen großen Unterschied zwischen das Programm von Macron und was früher gemacht war. Das geht vielleicht schneller, geht vielleicht weiter, aber das ist das gleiche Programm. Also das wirklich das historische Einschnitt in Frankreich, also ist wirklich, muss ich sagen, also Sarkozy. Also das ist Sarkozy, der entscheidet hat, in die Offensive zu gehen. Ja, und seitdem, also seit Sarkozy, seit 2007 ungefähr, wird dieser Klassenkampf von oben also weitergeführt. Und Macron ist wirklich in diesem historischen Moment zu verstehen. Also wirklich nur ein Element darüber, trotzdem, bevor ich wirklich von Macron rede. Aber zwischen Sarkozy und heute soll man wirklich sehen, dass also die staatliche bedingungslosen Forderungen für das Kapital, also das Geld, das der Staat bedingungslos den Unternehmen gibt, jedes Jahr, ist von 80 Milliarden Euro pro Jahr zu 250 Milliarden Euro pro Jahr gestiegen. Also jedes Jahr die französischen Unternehmen, Kapitalisten, bekommen 250 Milliarden Euro. Bedingungslos.
Einfach so. Was ist die Rechtfertigung? Wieso bringen die das?
Das Kapital zu helfen. Also, dass sie werden es investieren, dass sie werden natürlich Arbeitsplatz schaffen. Ja. Also, ihr kennt die Geschichte. Also,
bedingungsloses Grundeinkommen.
Für genau. Genau. Das Kapital hat...
Eine Bank.
Genau.
Was für Zahlungen sind das?
Was?
Was für Zahlungen sind das?
Also... Was das für Art, also wie was für Art von Zahlungen?
Ja, also es gibt direkte Forderungen, also Subventionen, einfach gegeben. Steuerentlassung, einfach, also Großteil ist Steuerentlassung. Sozialbeitrag, Entlassung. Sie bezahlen einfach keinen Sozialbetrag und der Staat zählt natürlich die Sozialversicherung, diesen Anteil. Das ist ungefähr ja, die große Mittel. Aber also 250 Milliarden Euro, also um hier eine Idee ein bisschen zu geben, das ist 3-mal die gesamte Dividenden, was es in Frankreich gibt. So, man kann sagen, dass der Staat bezahlt die Dividenden direkt. Das ist sehr toll. Und das ist ein Hefte von den gesamtwirtschaftlichen Gewinnen von den Firmen. Also Sozialismus existiert schon in Frankreich. Ja. Großteil der Wirtschaft ist schon sozialisiert. Für den Privat. Und Macron ja ist ein Moment in dieser Entwicklung des französischen Kapitalismus, den wir, also in der Kommunistischen Partei, als monopolistischer Staatskapitalismus ohne Staatsmonopol nennt. Das ist die Bezeichnung, die sich ergeben. Und also Genossen, die beim Nationalstatistikinstitut arbeiten, haben bewiesen, dass selbst mit allen diesen Forderungen die durchschnittliche Profitrate des Kapitals in Frankreich jetzt unter 2% gefallen ist, also sehr niedrig. Um es zu erhöhen, diese Profitrate, haben Hollande und jetzt Macron die Lohnkosten für die Kapitalisten erleichtern. Und also das ist wahnsinnige Zellen. 80% von den Arbeitsstellen in Frankreich sind zum Teil vom Staat bezahlt. 80%, fast alle. Für die 20% von den Franzosen, die mit dem Mindestlohn gewinnen, also verdienen, sorry, das ist mehr als eine Hälfte von ihrem Lohn, der vom Staat bezahlt wird. Also eine riesige Menge von Geld. Aber ja, weil der Staat einen immer größeren Lohnanteil bezahlt, war das relativ schmerzlos, für die Arbeitenden. Ja, weil die Löhne sind nicht gesunken in Frankreich, also an sich, was man jedes Monat kriegt. Es reicht, aber diese Forderungen sind durch Schulden bezahlt natürlich, ja, weil die Steuern werden auch gesunken. Ja. So, man sollte das Geld irgendwo finden, also der Staat hat sich stark verschuldet. Und das ist natürlich im Kapitalismus langfristig unbelastbar. Also es kann nicht dauern. Also, und das ist auch dafür, dass jetzt Macron soll jetzt die Löhne noch drängen und die staatlichen Zuschüsse für die Löhne kürzen. Weil also der Staat kann sich das nicht mehr leisten. So, wir sind in diesem Moment, wo der Kompromiss, das Sarkozy und Hollande gemacht hatte, also wir sinken den Lohnkosten für das Kapital, aber wir bezahlen die Arbeitenden einen Zuschuss vom Staat, also vom Steuergeld. Das ist nicht mehr machbar und natürlich hat man dann nicht entschieden, die Subventionen für die Firmen zu kürzen. Ja? Man hat entschieden, die Zuschüsse zu kürzen. Und das ist genau in diesem Moment, dass Macron sich befindet. Er soll sparen und er will nicht sparen auf dem Kapital, so er spart auf die Arbeiterklasse.
Darf man Fragen stellen? Ja, nachdem wir jetzt auch nicht so viele sind, gerne kurz dazwischen fragen. Ja.
Es wäre interessant, das Ganze in Relation zu stellen, weil die Geschichte, die Sie erzählen, das ist ja das, was wir schon lange kennen. Was der Prozess läuft schon, aber es wäre interessant, das mit jetzt den aktuellen Gegebenheiten in Relation zu bringen. Sie haben zum Beispiel erwähnt, das bedingungslose Grundeinkommen, das ja eigentlich jetzt quasi durchgeführt wird im Rahmen von den Zinserhöhungen. Nicht? Und die Zinserhöhungen, die werden ja auch ins Budget der jeweiligen Staaten hineingerechnet. Mhm. Also, dass Sie sagen, der Grund, warum Macron jetzt diese Kürzung macht, weil er sparen muss, passt ja nicht mit dem Bild zusammen, dass er auf der anderen Seite der Medaille die Zinszahlungen um ein Vielfaches erhöht hat. Ich weiß, das hat die Zentralbank gemacht, nicht er selber, aber es widerspiegelt sich ja trotzdem in den Staatsausgaben. Und da wollte ich fragen, wie Sie das sehen. Und
ja, also
wäre es nicht interessant, die Debatte eher in diese Richtung zu lenken, als jetzt, ich verstehe die Geschichte, die Sie erzählen, das ist die Geschichte, die wir uns alle schon lange erzählen. Aber es passieren ja jetzt Sachen, die ja noch,
aber doch
noch viel relevanter sind eigentlich, weil das macht ja alles noch, wenn man das versteht, was jetzt passiert, macht das ja alles noch weniger Sinn, nicht? Also es gibt kein Geld für was auch immer soziale Maßnahmen, aber dann verteilt man Zinsgeschenke, das ist ja wirklich nichts anderes als ein Grundeinkommen für die Leute, die eh schon Geld haben und in Proportion zu dem, was sie ja eh schon haben, nicht? Weil Zinsen kriegt man nur für das, was man schon eingezahlt hat.
Ja, aber ja, genau. Aber
diese warum redet niemand über das in Frankreich zum Beispiel? Bei uns ja auch nicht.
Ja, ja, also wir versuchen darüber zu reden. Ja, das ist die Rolle, dass die Linke im Allgemeinen und die Kommunistische Partei im Besonderes sich gibt, darüber zu reden, ja, über diese Zellen, über diese Zinsgeschenk, wie du sagst, oder über diese Forderungsgeschenk. Also das ist bei uns viel das größte Problem. Ja. Also wenn man von 250 Milliarden jedes Jahr spricht, also das ist die größte Menge Geld. Der Rest ist so klein, dass man kann fast das Kapital lassen. Wenn man diese 250 Milliarden Euro zurücknimmt, kann ich viele andere Geschenke lassen. Also das ist für mich kein Problem, oder doch. Am liebsten nehme ich alles, aber das ist eine andere Frage. Aber trotzdem, wenn man daran denkt, das heißt, man macht dieses Geschenk von 200 Milliarden Euro pro Jahr seit 15 Jahren. Das heißt, man hat in 10 Jahren fast das ganze Bruttoinlandprodukt von Frankreich ausgegeben, ohne Bedingungen zu den Unternehmen. Also wenn man hätte fast die ganze Wirtschaft verstaatlichen können,
ja.
Mit Rückzahlung zu den Kapitalisten. Ja? Also ganz, ganz nette Verstaatlichung. Also ohne Enteignung. Ganz nett. Man hätte das machen können. Also, und das hat man nicht gemacht. Aber diese Zinserhöhung, von der du sprichst, das ist natürlich auch ein Problem für den Staat. Weil, also, wie ich gesagt habe, der Staat finanziert diese Forderungen an die Unternehmen und die Lohnzuschüsse durch Schulden. Also wenn die EZB die Zinsen erhöhen, es erhöht auch die Kosten vom Staatsschulden. Also, und das ist genau das Problem. Und Macron hat so rechtfertigt seine Pensionreform, weil niemand hat versteht, warum er diese Pensionreform macht. Er braucht es eigentlich nicht. Frankreich hat kein demografisches Problem. Es gibt mehr ein Arbeitslosigkeitsproblem in Frankreich. So, es gibt schon zu viele Arbeitslose und deswegen braucht man nicht die Eintrittsalter zu erhöhen, weil die Leute arbeiten schon nicht genug oder es gibt nicht genug Stellen für jeden. So, das ist kein demografisches Problem. Und das weiß Macron und er konnte nicht den Gegenteil sagen. Die Kapitalisten selbst, also die großen Arbeitgeber in Frankreich, haben gesagt, ja, wir sind nicht mit diesem Reform überzeugt. Also es wird Streik geben und es gab Streik und sie hatten Angst, dass es gibt noch mehr Streike, größere Streike wie in 95. Also die Kapitalisten hatten schon Angst. Er hat gesagt, wir brauchen diese Reform nicht, weil was werden wir gewinnen? Die Leute werden 2 Jahre mehr arbeiten. Ja, toll. Und? Was bringt's? Wir haben schon genug Arbeitskraft in Frankreich. Wir brauchen nicht, dass die Leute länger arbeiten. Aber die Rechtfertigung von Macron war, wenn wir diese Reformen nicht machen, wird Frankreich seine gute Note, also Finanzmarktnote, verloren. Also sein Triple A.
Rating.
Wird sein Rating verlieren. Und wenn das passiert, wenn Frankreich seine AAA verliert, wird die Schulden mehr kosten. So, wir sollen die Finanzmärkte, ich weiß nicht, wer sie sind, aber wir sollen die Finanzmärkte beruhigen. Gut, das hat er gemacht. Das war die einzige Rechtfertigung, warum er diese Reform gemacht hat, dass das Kapital nicht gefordert hat.
Bitte noch mal eine Frage. Also,
da gibt es ja eine gute Gegennarrative und ich frage mich, warum die Linke weder in Österreich noch in Frankreich noch in vielen anderen Orten diese Gegennarrative fährt. Ja, also ich höre das nicht, das kann man ja leicht erklären mit den Ratingagenturen. Ja. Wir haben ja alle gesehen, wie das läuft seit 2008, wissen wir alle, dass die EZB, solange die das garantiert, die bestimmt die Zinsen. Und dann kann, es ist egal, was eine Fitch-Agentur oder eine Pipapo-Agentur sagt.
So wie ich dich verstanden hätte, wäre es weniger ein Problem der Narrative und der Überzeugung, als der Tatsache, dass Macron das einfach autoritär durchsetzt. Also es war ja, glaube ich, eine überwältigende Mehrheit der Menschen in Frankreich auch gegen diese Pensionsreform.
und trotzdem ist sie gekommen. Also es ist weniger eine Frage davon, was man, was sozusagen die Mehrheit denkt, sondern eher davon, was man genau durchsetzen kann.
Ja, und von was du sagst, das ist genau das. Das ist, also laut jeder Umfrage waren zwischen 70% und 80% der Bevölkerung gegen diese Reform. Also überwiegende Mehrheit. Keine Frage. Selbst wenn die Umfrage sich, also Fehler machen, das ist nur 60-70%, ist schon eine überwiegende Mehrheit. Also das ist keine Frage. Aber, und das ist wirklich der richtige Unterschied zwischen Macron und vielleicht Sarkozy und Hollande vor ihm, das ist die Methode. Weil Macron hat keine Mehrheit in der Bevölkerung, hat nie Mehrheit gehabt. Also 2017, das erste Mal, dass Macron gewählt wurde, haben nur 28% von den Franzosen für ihn im ersten Wahlgang gewählt. In 2022, letztes Jahr, also vor, ja, letztes Jahr, haben nur noch weniger, nur 24% von den Leuten für ihn gewählt. Er hat keine Mehrheit in der Bevölkerung. Er hat sogar keine Mehrheit im Parlament. Deswegen auch sollte er dieses Gesetz ohne Wahl verabschieden. Er hat keine Mehrheit. Aber das ist, habe ich schon gesagt, das ist ihm wurscht, wie ich gehört habe, weil er keine Partei hat. Also Macron ist ein One-Man-Betrieb, also ein Ein-Mann-Betrieb. Das ist eine Bewegung, aber in dieser Bewegung ist er praktisch allein. Es ist keine Partei, also im Sinn, was man kennt. Das bedeutet, dass Macron hat keine Bürgermeister, keine Departementabgeordnete, keine Regionalabgeordnete, überhaupt keine. Deswegen, und das macht einen großen Unterschied mit den anderen, mit Sarkozy, mit Hollande, weil es gibt niemanden, das ihm sagen würde, dass es beim nächsten Wahl kompliziert sein wird, wenn er weitergeht. Es macht wirklich einen riesen Unterschied mit Sarkozy, die also der Chef von der konservativen Partei war, oder von Hollande, der Nationalsekretär vom Parti Socialiste, also Sozialdemokratie, war. Weil, ja, trotzdem, die Bürgermeister wollen die nächste Wahl gewinnen. Ja? Sie sagen, hey, bitte, Herr Präsident, diese Reform ist sehr unpopulär, wir werden es bezahlen danach.
Und also ich habe vorher gesagt, Fragen, aber also wir haben noch ein paar Fragen, sozusagen, die wir gemeinsam beantworten wollen. Vielleicht, also wenn es nicht ganz dringend ist, dann würde ich sagen, sparen wir es uns vielleicht kurz auf und diskutieren dann nachher weiter. Ist das okay oder ist es?
Ja,
ja. Ja? Ja. Und Macron versucht wirklich nicht, seine Basis zu erweitern. Das ist, er kann sich, wie ich gesagt habe, er kann sich durch die Verfassung durchsetzen und er macht es, auch weil er zumindest noch vom Staatsapparat unterstützt wird. Also vom Staatsapparat, ich meine von der Polizei und von der Armee. Das sind die zwei großen Sozialkräfte, die Macron noch unterstützen. Und nur so kann man verstehen, warum die Regierung alle Forderungen der Polizeigewerkschaften abgibt. Also wirklich alle. Sie sind nicht betroffen mit dieser Pensionreform. Ja, Polizisten sind nicht betroffen von dieser Pensionreform. Militär auch nicht. Also Soldaten praktisch, ja? Also persönlich, ich würde sagen, dass, also genau auf deine Frage zu beantworten, würde ich sagen, dass die Machtpraxis von Macron auf einen Trend zum Bonapartismus hinweist. Also das ist vielleicht ein komisches Begriff, der französische Begriff Bonapartismus, auch von Marx natürlich übernommen, aber im Gegensatz zum Beispiel zu Faschismus. Das ist keine faschistische Regierung, Macron. Ja. Ne? Das ist sogar keine vorfaschistische Regierung. Es gibt keinen Trend zu Faschismus bei Macron. Bei Marine Le Pen ist es was anderes, aber bei Macron nicht. Weil, also im Gegensatz zu Faschismus, braucht der Bonapartismus keine Verankerung in der Bevölkerung. Und also der Bonapartismus ruht auf dem Staatsapparat und vor allem auf der Armee und der Polizei. Also der Bonapartismus kämpft gegen alle Formen von Organisationen. er versucht nicht, sie zu kontrollieren oder sie zu ersetzen, wie Faschismus macht. Bonapartismus versucht, alle Formen von Organisationen zu vernichten. Das entspricht sehr gut auch die Aussage von Macron, warum er diese Reform macht. Erster Grund war Schulden, also Rating. Zweiter Grund, und vielleicht das wichtigste Grund, und das hat er genau gesagt, ganz offiziell, ganz offen gesagt, dass er mit seinem Rentenreform die Gewerkschaften endgültig, ich zitiere ihn, endgültig niederschlagen will. Das Ziel war, die Gewerkschaften zu niederzuschlagen. Weil eigentlich, ihr wisst, wir haben in Frankreich mehrere Gewerkschaften. Das ist nicht wie in Österreich, wo ihr nur die ÖGB, ÖGB habt. Wir haben in Frankreich 5 große Gewerkschaftsbünde. Also kommunistischer, die CGT, sozialdemokratischer, die CFDT, trotzkistischer, bla bla. Und christliche Gewerkschaft und so weiter. Und Macron hätte auch verhandeln können. Sarkozy, Hollande haben immer verhandelt mit den sozialdemokratischen Gewerkschaften. Ja. Sie akzeptieren auf jeden Fall diese Reformen, wenn man ein bisschen was gibt. Ja. Also, man verhandelt, Sozialpartnerschaft. Ihr kennt das. Aber da wollte Macron überhaupt nicht verhandeln, selbst mit den sozialdemokratischen Gewerkschaften. Deswegen hat die sozialdemokratische Gewerkschaft auch an dieser Bewegung teilgenommen, was sehr ungewöhnlich ist, aber das Ziel war, alle Gewerkschaften niederzuschlagen.
Vielen Dank. Und vielleicht jetzt noch mal ein bisschen den Blick noch mal auszuwerten von der Pensionsreform in Macron. Mhm. Wir haben vorher schon, wie wir draußen gestanden sind, ganz kurz waren die Gelbwesten ein Thema. Es gab ja in den letzten Jahren eben nicht nur diese Streiks, sondern davor gab es schon vor einigen Jahren die Gelbwestenbewegung. Ja. Und jetzt dann nach den Streiks gab es auch nochmal eine große Bewegung von den Banlieues, von migrantischen Jugendlichen gegen Polizeigewalt. Gibt es zwischen diesen verschiedenen Bewegungen, gibt es da Berührungspunkte und könnten sich die sozusagen zu einer gemeinsameren politischen Bewegung verbinden lassen?
Ja, das ist die große Frage. Aber das Problem, muss ich zuerst das Problem sagen, danach sage ich vielleicht das Positiv oder die Berührungspunkte, wie du sagst. Das Problem ist, dass diese beiden Bewegungen, also die Gelbwesten und die Unruhe in den Banlieues, sind jeweils die größte Aufstände ihrer Art. Seit immer. Also es gab nie einen so großen Aufstand in den Vororten wie diese Bewegung. Es gibt praktisch jede 20 Jahre eine Bewegung in den Vororten. Ne? Praktisch, jede Generation. Aber diesmal war wirklich die größte Bewegung, die mehrere Wochen gedauert hat. Also auch am längsten gedauert hat. Die Gelbwesten war riesig. Also das ist unvergleichbar. Es ist eine Bewegung, wie man nie gekannt hat. Also das ist vielleicht die einzige Vergleich wäre mit 68, aber das war eine studentische Bewegung, also ist noch etwas anderes. Die beste Vergleich ist vielleicht mit den Revolutionen, die wir in Frankreich gekannt haben. Aber das Problem von diesen beiden Bewegungen, und vielleicht deswegen, es sieht ein bisschen wie eine Revolution. Ja? Das ist zumindest die Gelbwestenbewegung, es ist spontane Bewegungen. Also das ist spontane Bewegungen ohne Organisation hinter sich. Was natürlich eine große Kraft ist, was sagt auch was über die Spannungen in der Gesellschaft, aber das macht natürlich ein Problem. Wenn es keine Organisation gibt, mit wem kann man reden, eine Koalition oder einen Bund zu bauen? Die Gelbwesten, also wirklich, das war der Aufstand der arbeitenden Klasse aus den kleinen Städten oder aus dem Land. Also das heißt, das war der Aufstand von Leuten, die, also ganz genau, wenn man guckt, was die Soziologen sagen heute, das ist Leute, die unbefristete Vollzeitstellen haben. Das sind nicht die Ärmsten von den Ärmsten. Aber die nicht genug verdienen, um über die Runden zu kommen. Sie waren also sehr stark durch die von Macron damals geplante Erhöhung der Steuer, das war Steuer über Benzin. Diese Erhöhung der Steuer, das Macron geplant hatte, ist natürlich verbunden mit dieser Fiskalkrise des Staates, von der ich schon gesprochen habe. Aber das Problem, wie ich gesagt habe, ist, dass diese Leute sind weder gewerkschaftlich noch politisch organisiert. Und sie haben eigentlich ein falsches Klassenbewusstsein. Also das ist schon gut. Falsches Klassenbewusstsein ist auch Klassenbewusstsein. Das ist schon ein Klassenbewusstsein, aber falsch. Weil sie betrachten, dass der Kern, also sie betrachten im Allgemeinen, das ist verallgemeinert natürlich, ja? Aber ein Großteil betrachtet, dass der Kern des Problems im Staat und seinen Einnahmen liegt. Deswegen glauben sie, dass sie mit den sogenannten Kleinarbeitgebern gemeinsame Interesse haben. Und die Unruhen in den Banlieues waren auch von diesem falschen Klassenbewusstsein geprägt. Ja? Das sind auch Leute, die glauben, das Problem ist der Staat, seinen Annahmen, was nicht vollkommen falsch ist. Ja? Aber sie sehen nicht, dass hinter den Annahmen vom Staat es gibt diese großzügige Geschenke an das Kapital. Und dass das Problem genau da ist. Und dass sie keine gemeinsame Interesse mit den Kapitalisten haben, die auch zu viel Steuer bezahlen. Sie bezahlen nicht so viel Steuer. Das ist genau das Gegenteil. Sie bezahlen nicht genug Steuer. Im Vergleich mit, was sie bekommen. Und diese beiden, also Aufstände, kann man schon sagen, dass sie schon, wie gesagt, also schon vorrevolutionäre Aufstände. Also vorrevolutionäre bedeutet nichts. Ja? Weil, also,
Österreich wird schon was bedeuten.
Aber. Nee, weil, also ich meine, eine Revolution kann auch zu Faschismus führen. Ja? Also man weiß schon, also Mussolini hat sich immer als ein Revolutionär dargestellt, bevor er an die Macht kam. So, das sagt nicht über die Lösung, ja? Über was wird davon, also daraus kommen. Und also die große Frage ist, diese Aufstände, diese Bevölkerungsgruppen, die noch existieren, die ein bisschen unterirdisch sich noch bewegen. Ja? Also es gibt keine große Bewegung gerade in Frankreich von diesen zwei Gruppen, aber die Ursachen, die sie dazu geführt hatte, sich zu mobilisieren, existieren noch. Also sie können noch in der Zukunft sich mobilisieren. Und die große Frage ist, diese zwei Bewegungen, die niedergeschlagen wurden, mit der organisierten Arbeiterklasse und seiner Organisation, die auch niedergeschlagen wurde, zu verbinden. Das ist die große Frage. Und das sollte die Rolle der Parteien, also der Linksparteien im Allgemeinen, sein, diese Verbindung zu schaffen und vor allem gegen dieses falsche Bewusstsein zu kämpfen. Weil das große Problem für die Verbindung ist dieses falsche Bewusstsein. Die gewerkschaftliche Bewegung hat schon eine richtige Klassenbewusstsein. Sie sind schon bewusst, wo das Problem liegt, dass das Problem an das Kapital liegt. Aber die zwei andere Bewegungen, die riesig sind, haben diese falsche Klassenbewusstsein. Und man soll zuerst kämpfen gegen diese falsche Klassenbewusstsein, um sie zu verbinden. Weil wenn wir als Gewerkschafter sagen, wir brauchen mehr Einnahmen für die Rente, dass wir nicht verstanden, weil die anderen Leute sagen, ja, aber wir bezahlen schon zu viel. Der Staat nimmt schon zu viel. Mit Steuer, mit Einnahmen, mit Sozialbeträgen. Wir kommen nicht über die Runden, und wir können schon das nicht leben. Und ihr wollt, dass wir noch mehr bezahlen. Was natürlich man antworten soll, ist, ja, aber man will, dass die Löhne erhöht werden, damit die Beträge auch erhöht werden, damit alle gut leben. Aber die Leute denken schon, ja, aber das ist nicht möglich, weil das Kapital leidet schon. Die kleinen Arbeitgeber können schon nicht mehr leben. Und das ist dieses falsche Klassenbewusstsein, dass man zuerst kämpfen soll, um diese Verbindung zu schaffen. Vielleicht.
Genau, ich würde jetzt vielleicht noch eine Frage, ich hätte noch ein paar mehr Fragen vorbereitet, würde jetzt vielleicht mal noch eine stellen, damit wir dann die Diskussion eröffnen können. Mich würde jetzt noch mal interessieren, sozusagen, wir haben jetzt einiges vom Scheitern gehört in der jüngeren Vergangenheit. Wo stehen sozusagen die Kämpfe gerade? Gibt es neue Themen, die sozusagen kristallisieren werden? Gibt es sozusagen Dinge, wo man absehen kann, da wird es wieder krachen? Und was sind dann die Perspektiven?
Ja. Also gerade gibt es keine Kampf, keine große nationalweite Kampf. Also gar keinen. Weil wie gesagt, alle drei großen Bewegungen waren niedergeschlagen. Also wir haben verloren. Das ist sehr schwierig, die Leute zu mobilisieren, wenn man schon einmal verloren hat. Vor allem selbst die Leute, die die größte Klassenbewusstsein haben, also die in der Gewerkschaft zum Beispiel organisiert sind, haben schon viel Geld auch verloren. Also jetzt, das ist auch eine Geldfrage, ne? Sie sind finanziell lahmgelegt. Und es gibt gerade, wie jedes Jahr, wie letztes Jahr zumindest, vorletztes Jahr, gibt sehr viele kleine Bewegungen. Fast in alle Firmen, es wird gerade verhandelt, nicht in alle Firmen, aber in einem Großteil von den Firmen, es wird verhandelt über Löhne. Das ist, was die Gewerkschaften gerade mobilisieren. Ja, sie können sich nicht für etwas anderes mobilisieren, weil sie sind mobilisiert um Löhne. Also ihr kennt das natürlich, aber mit einem riesigen Unterschied zwischen Österreich und Frankreich. Ihr habt noch das Glück, Tarifverhandlungen zu haben. Das haben wir seit Macron nicht mehr in Frankreich. Es gibt keine Tarifverhandlung auf dem Sektor, also auf der Sektorebene. Also Löhne werden in jedem einzelnen Firma verhandelt. So, das ist jeder für sich selbst. Und man verhandelt nicht gleichzeitig. Viele Firmen verhandeln gerade November, Dezember, aber einige verhandeln im Januar, andere im Mai, andere im September, was weiß ich noch. So, es gibt sehr viele kleine Kämpfe, aber keine gemeinsame Temporalität, um zu kämpfen. Jeder kämpft für sich selbst getrennt. Das ist diese sogenannte Dezentralisierung von kollektiven Verhandlungen. Das klingt sehr technisch, aber das ist das, also wenn es ein Tages bei euch kommt, kämpft dagegen. Das ist die schlimmste Dinge, die passieren kann. Weil es entkraftet die Gewerkschaften, weil sie sind beschäftigt, jeder für sich selbst, und es gibt keine gemeinsame Bewegung mehr. Und das ist also das gerade gibt nichts. Aber ich glaube, zwei Bewegungen kommen. Also schon, es wird vielleicht, diese Tarifverhandlungen können zu großen Bewegungen führen. Man hat das letztes Jahr gesehen, wenn die Ölraffinerie gestreikt haben. Das war für ihre Löhne, die sie gestreikt haben. Aber drei Wochen lang haben sie gestreikt und nach drei Wochen gab es keine Benzin mehr in Frankreich. Also die ganze Wirtschaft war auf Pause. Also es gab keine die Wirtschaft hat nicht mehr funktioniert natürlich, weil keine LKW, kein Benzin, keine LKW, so keine Lieferung, so nichts. So, das funktioniert. Und die Gewerkschaften sind trotzdem verstärkt von dieser Pensionreform, komischerweise, weil sie haben verloren, aber sie haben sehr viele neue Mitglieder gewonnen. Also insgesamt gibt es fast 200.000 neue Mitglieder in den Gewerkschaften, was für Frankreich riesig viel ist. Und die Gewerkschaften genießen gerade eine sehr gute Bild in der Bevölkerung. Alle Umfragen zeigen, dass zwischen 70% und 80% der Bevölkerung die Gewerkschaften unterstützen. Das ist nie passiert in der Geschichte von Frankreich, dass so viele Leute die Gewerkschaften unterstützen. Also ich beende vielleicht, ja, ich habe gesehen, dass du eine Frage hattest. Und, aber wie gesagt, es gibt zwei Bewegungen, die werden kommen oder die schon angefangen haben. Also der erste ist nicht in Frankreich, das ist in unsere Kolonien. Weil Frankreich hat noch Kolonien, ne? Also Überseedepartement.
Kolonien.
Ja, Kolonien. In Amtsfranzösisch Überseedepartement, aber eigentlich Kolonie. Es gibt natürlich die Antillen, also neben Mexiko, also Guadeloupe, Martinique, Guyana an Grenze mit Brasilien, Mayotte und Réunion in
Indischen Ozean.
Ja, Indischen Ozean, nicht so weit von Madagaskar. Und natürlich die zwei Größen, Polynesien, also im Pazifikozean, und Neukaledonien. Und da haben Bewegungen angefangen. Vor allem in Mayotte, kleine Insel neben Madagaskar, ärmste Territorium Europa. Das gehört zu Europa. Und ärmste Territorium, also noch ärmste als irgendeine Region in Rumänien. Oder, also wirklich sehr arm. Und sie kämpfen gerade einfach fürs Wasser, um einen Zugang zu Leitungswasser zu haben. Weil die Mehrheit von den Leuten dort haben keine Leitungswasser. Und sie kämpfen auch um das Recht, Produkte direkt zu importieren auf ihre kleine Insel. Weil gerade sie sollen alle Produkte aus Frankreich importieren. Also das heißt, wenn es ist in China produziert, es geht von China nach Marseille und von Marseille wieder zu La Réunion oder zu Mayotte. Und sie kämpfen um einen direkten Zugang zu ausländischen Markt zu haben. Also das ist ein ganz basischer Kampf, aber das ist auch ein Lebenskampf für sie. Das ist die erste Bewegung, also Mayotte, wo die Armee schon geschickt wurde, also nicht die Polizei. Man hat die Armee geschickt, um die Ordnung wiederzuerstellen. Und wie sie sagen, die Leute in das Meer werfen, wenn man soll, hat der Vorsitzende der Region gesagt. Weil es gibt sehr viele Migranten dort, also von den Nachbarninseln. Aber die zwei großen Bewegungen, die kommen, sind in den Pazifikozean, also Neukaledonien und Polynesien. In Polynesien, weil die Partei, die für die Unabhängigkeit ist, gewonnen hat, alle Wahl gewonnen hat, haben alle Abgeordnete, das Lokalparlament und so, und haben schon angekündigt, dass für sie die Frage ist nicht, ob Frankreich geht, aber wann Frankreich geht. Also, sie kämpfen für ihre Unabhängigkeit, was Frankreich kategorisch ablehnt. Das ist eine, und die Armee wurde auch dort geschickt, um sicher zu sein, dass nichts passiert. Mal schauen. Aber das ist die, also eine Bewegung, die anfängt. Und die andere ist mit Neukaledonien. Also für die Älteste von euch erinnern sich vielleicht, dass es schon einen Krieg in Neukaledonien gab in den 80er. Also zwischen die Kanak, das ist das Volk, ein einheimisches Volk von den Inseln, die gekämpft haben für ihre Unabhängigkeit. Und damals haben sie das Recht gewonnen, drei Volksabstimmungen zu organisieren und zu entscheiden, ob sie unabhängig werden oder nicht. Zwei Volksabstimmungen haben schon, also fanden schon statt. Der erste wurde verloren. Der zweite wurde auch verloren, aber mit einer sehr knappe Mehrheit. Und der dritte hat stattgefunden während der Covid, während der Pandemie, wenn die Kanak abgelehnt haben, teilzunehmen. Wir haben gesagt, wir nehmen nicht teil, weil das ist Covid, weil auch viele von unseren Älteren sind gestorben. So, wir wollen respektieren, ja, eine Zeit, wo es keine Politik gibt. Der französische Staat hat trotzdem das Volksabstimmung organisiert, natürlich nur die Kolonisten, nur die Kolonisten haben gewählt, so überwiegende Mehrheit hat dazu gewählt, um in Frankreich zu bleiben. Und man weiß nicht, was jetzt passiert. Aber die Kanaken haben schon gesagt, dass sie werden den Kampf wieder anfangen, wenn es keine neue Volksabstimmung gibt. Und haben alle Wahlen auch gewonnen. Also die kanakische Front für Sozialismus und Unabhängigkeit, die heißt die Partei, hat alle Wahlen gewonnen. Das ist die nächste Bewegung, die kommt. Und das ist fast die vierte Teil von Frankreich. Ja? Also wenn man denkt, die migrantisch geprägte Vororte, also Banlieues, haben sich schon rebelliert. Die unorganisierte Arbeiterklasse auf dem Land hat sich rebelliert. Die organisierte Arbeiterklasse hat sich in dieser Pensionreform rebelliert. Und jetzt rebellieren sich die Kolonien. Also das wird schwierig sein für die Regierung, alle diese Bewegung zu halten. Also und die, aber das ist in den Kolonien. Das ist ein bisschen weit von uns, aber ich wollte trotzdem darüber reden, weil das ist für uns sehr wichtig, auch in der kommunistischen Partei, weil wir sind auch sehr stolz davon, dass wir keine Kandidaten nie in diese Insel haben. Wir sind dort nicht organisiert, weil wir haben Bruderpartei dort, also die Kanakische Front, von dem ich gesprochen habe, die Kommunistische Partei Guadeloupe, Kommunistische Partei Martinique und so weiter. Also wir sind schon sehr stolz davon. Und das ist uns sehr, sehr wichtig. Das ist ein Kampf, der uns sehr wichtig ist. Aber der zweite Kampf, und ich beende hier, der Kampf ist nächstes Jahr. Also, weil ihr wisst schon, dass wir die Olympischen Spiele in Frankreich organisieren, in Juli. So, die Gewerkschaften warten auf diesen Moment, um zu streiken. Natürlich. Das ist eine gute Gelegenheit. Gegen zwei Dinge. Die Privatisierung von den Öffis in Paris, von der U-Bahn, der wird privatisiert, und die Privatisierung vom Frachtbahn in Frankreich. Und das betrifft euch auch, deswegen rede ich drüber, weil drei Länder wurden von der EU-Kommission verurteilt, Frankreich, Deutschland und Österreich, für ungerechte Subventionen. Frankreich wurde zu einer Strafe, oder die SNCF, also die französische Bahn, wurde zu einer Strafe von 40 Milliarden Euro bestraft. Das ist natürlich unbezahlbar. So, die Europäische Kommission hat eine Alternative vorgeschlagen, das ist, dass die Bahn, also die SNCF, seine ganze Frachttochterunternehmen an den Konkurrenz gibt, verschenkt, gratis. Deutschland hat das gleiche Deal bekommen, bisher hat Scholz den Deal abgelehnt und gesagt, wir machen weiter, weil wir lehnen diese Urteil ab. Ich weiß nicht für Österreich, aber das ist ja der große Kampf nächstes Jahr. Zu kämpfen gegen die Privatisierung vom Fracht und von den Eisenbahnen. Und das ist etwas, das sehr populär in Frankreich ist, vor allem mit dem Klima, Klimawandel. Das ist natürlich sehr populär. Und das ist ein Kampf, das wir sehr stark unterstützen wollen, dass die Gesellschaft das stark unterstützen, dass die Kommunistische Partei und die anderen Linksparteien wahrscheinlich werden stark unterstützen, zu sagen, wir brauchen eine starke, also verstaatliche Bahnunternehmen für das Klimawandel, und das wird der nächste kommt, nächstes Jahr.
Vielen Dank.